Sie hören eine Sendung von DRS2.
Am Weltfinanzgipfel morgen in London wollen die 20 größten Wirtschaftsnationen Maßnahmen gegen die Krise und neue Regeln fürs internationale Finanzgeschäft vereinbaren. Die Schweiz nimmt am G20-Gipfel nicht teil, ist aber im Vorfeld als Steueroase unter Druck geraten. Derart, dass sie ihr lang gehütetes Bankgeheimnis lockern musste. Sabine Bitter geht mit dem Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann der Geschichte des Bankgeheimnisses nach, das den Schweizer Finanzplatz nicht zum ersten Mal in Bedrängnis bringt.
Viele Staaten sind in der aktuellen Wirtschaftskrise gezwungen, die Ausgaben zu drosseln und die Einnahmen zu erhöhen. Sie brauchen Geld, viel Geld, um Konjunkturpakete zu schnüren und damit ganze Industrien zu retten. Dieser dringende Bedarf an Mitteln führt sie dazu, sich den Steuersündern an die Fersen zu heften. So sind in den letzten Monaten jene Finanzplätze unter Druck geraten, die mit besonderen Dienstleistungen reichen Anlegern helfen, sich dem Zugriff der Steuerbehörden zu entziehen. Neben Singapur, Österreich und Liechtenstein steht auch die Schweiz in der Kritik. Zuerst ging es darum, dass der Schweizer Finanzkonzern UBS zur Rechenschaft gezogen wurde, weil seine Mitarbeitenden in den USA gezielt auf vermögende Kunden zugingen, um ihnen offensiv Hilfe zur Steuerhinterziehung anzubieten. Eine Geschichte, die noch nicht ausgestanden ist. Darauf wurde dann die Forderung laut, die Schweiz soll ihr Bankgeheimnis auflösen, jenes Bankgeheimnis, das in den letzten Jahrzehnten einer uneinnehmbaren Trutzburg geglichen hatte. Zur Geschichte des Schweizer Bankgeheimnisses sagt der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann von der Universität Zürich:
Das Bankgeheimnis gibt es de facto eigentlich seit Jahrhunderten. Es ist so alt wie die Vermögensverwaltung und die Schweiz hat eine alte Tradition und vor allem einzelne Städte wie Genf und Basel. Richtig ins Zentrum des Interesses gerückt ist es natürlich erst 1934, als das Bankgeheimnis im ersten eidgenössischen Bankengesetz verankert wird. Und dieser Passus sagt ganz einfach, wer Bankdaten verrät, das richtet sich vor allem an Bankangestellte, macht sich strafbar. Vorher war das nur eine zivilrechtliche Angelegenheit, jetzt macht man sich strafbar, muss eine hohe Buße zahlen oder sogar ins Gefängnis.
Dass die Schweiz 1934 das Bankgeheimnis in einem Gesetz festschrieb, hatte mit der großen Nachfrage ausländischer Vermögender zu tun. Diese wollten ihr Geld in einem politisch neutralen Land deponieren. Sie nahmen an, es sei dort sicherer hinterlegt als in einem Land, das immer wieder in europäische Kriege verwickelt wird. Tobias Straumann:
Sehr viel Geld geht auch zum Beispiel in die Niederlande oder nach Schweden. Es sind all diese neutralen Länder, die nach wie vor tiefe Steuersätze haben, die eben fast keine Schulden haben. Und dann kommen diese Reaktionen der kleinen Länder, die das versuchen zu schützen. Aber es beruht nicht auf einer Offensivstrategie, dass zum Beispiel die Schweiz jetzt, sagen wir, schon 1900 vorteilhafte Gesetzgebung eingeführt hätte und das Geld ganz gezielt anzieht, sondern es wird eine Situation geschaffen durch den Ersten Weltkrieg, dass dieses Geld aus den großen Ländern abfließt.
Die gesetzliche Verankerung des Bankgeheimnisses von 1934 war eine Reaktion auf eine europäische Entwicklung. Massive Geldströme flossen in die neutralen Länder. Das Schweizer Bankgeheimnis wurde jetzt zu einer offiziellen Etikette, die Diskretion und Sicherheit versprach und jetzt erst recht Fluchtgelder anzog.
Vor allem Deutschland und Frankreich haben enorme Schulden aus dem Krieg, Reparationszahlungen. Und dann kommt diese sehr, sehr tiefe Wirtschaftskrise, Bankensysteme brechen zusammen. Und da brauchen diese Länder einfach mehr Steuersubstrat und versuchen dann, die Schweiz auszuspionieren, weil die Schweiz bereits damals in Europa der größte Vermögensverwalter ist. Und dann werden Spione geschickt, man versucht, das juristisch anzufechten.
Die ausgeschickten Finanzspione waren auf ihrer Schweizer Tour erfolgreich und trieben unterschlagene Vermögenssteuern ein. Die Schweiz aber verteidigte ihr Bankgeheimnis und stellte 1935 die Bankspionage unter Strafe. Die Gesetze zum Bankgeheimnis und zur Bankspionage markierten aber nicht den Anfang, sondern den Endpunkt einer für die Schweiz lukrativen und zugleich problematischen Entwicklung. Um die gigantischen Mittel, die ihr aus aller Herren Ländern zuflossen, überhaupt sicher zu verwalten, musste sie erst einmal Wege suchen, wie sie als kleines Land das große Finanzgeschäft regeln konnte. Die These dagegen, dass das Schweizer Bankgeheimnis 1934 eingeführt wurde, damit Jüdinnen und Juden ihr Vermögen vor den Nationalsozialisten retten konnten, diese These ist falsch. Der Historiker Tobias Straumann.
Alle Historikerinnen und Historiker sind da gleicher Meinung. Man findet schlicht und einfach keine Belege für diese These. Auch in der Debatte, den Kommissionen oder im Parlament ist nicht der geringste Hinweis zu finden. Das hat sich aber trotzdem gehalten. Es wurde natürlich auch immer wieder von verschiedenen Seiten als Argument eingebracht, wenn es um internationale Kontroversen ging. Das Motiv war, dass diese Steuerflucht, die stattgefunden hat, dass die nicht gebremst wurde.
Die Kritik, dass die Schweiz mit diesen beiden Gesetzen zur Steuerfluchtburg werde und andere Nationen schädige, gab es bereits in den 1930er Jahren. Der Wille der europäischen Länder, die Auseinandersetzung über diese finanzpolitische und moralische Differenz zu führen, ging in der Angst vor dem Nationalsozialismus und den Kriegsvorbereitungen unter. Die Forderung kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an die Oberfläche. Viele Staaten brauchten jetzt dringend Mittel, um die zerbombten Städte wieder aufzubauen und in den folgenden Jahren einen Sozialstaat zu errichten.
Da ändert sich das Rechtsverständnis in Europa, sicher auch in den Vereinigten Staaten. Und die Schweiz passt sich einfach nicht an. Sie bleibt sozusagen stehen, wo sie immer gewesen ist. Und das ist, glaube ich, bis heute das große Problem, dass die internationalen Rechtstrends in eine neue Richtung gehen und die Schweiz im Prinzip sich auf den Standpunkt stellt. Wir machen einfach das, was wir immer schon gemacht haben. Wenn ihr euch ändert, dann müssen wir uns nicht auch ändern. Und das wird eben nach dem Zweiten Weltkrieg immer akuter, weil die internationale Kooperation zunimmt, das internationale Völkerrecht wird wichtiger, würde ich sagen, auch moralische Maßstäbe im Zusammenspiel der Mächte werden wichtiger. Und so kommt diese Reibung zustande und die Schweiz ist da immer mehr isoliert mit ihrem traditionellen Rechtsverständnis.
Die Schweiz als Sonderfall. Der Stein des Anstoßes sei dabei nicht das Bankgeheimnis selbst, sondern dass die Schweiz andere Staaten bei Steuerdelikten hängen ließ, sagt der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann.
Es ist eine unbemerkte Geschichte, die parallel dazu läuft. Das ist nämlich die Geschichte der internationalen Rechtshilfe. Und die beginnt erst nach dem Zweiten Weltkrieg aktuell zu werden. Also die europäischen Staaten, die machen unter sich ein Abkommen 1959. Die Schweiz tritt 1967 bei, mit der Bedingung, dass man weiterhin an der Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug festhalten kann und dass man also nur Rechtshilfe leistet bei Steuerbetrug. Und das ist eigentlich eine ganz andere Geschichte, die auch unter das Thema Bankgeheimnis fällt, aber mit 1934 nicht direkt etwas zu tun hat.
Genau in dieser Richtung zielen seit einigen Wochen die ausländischen Kritiker. Die Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug sei nicht nachvollziehbar, lautet die Argumentation. Wenn eine Person dem Staat Steuern vorenthalte, die ihm von Rechts wegen zustehen, tue sie nichts anderes, als die Behörden zu betrügen. Die Schweiz habe nicht das Recht, einen solchen Betrug zu unterstützen. Besonders pikant in diesem Zusammenhang ist, dass Marcel Rohner, bis vor kurzem UBS-Konzernchef, bei seinem letzten öffentlichen Auftritt in seiner Funktion in der Sendung Club des Schweizer Fernsehens am 24. Februar dieses Jahres selbst einräumte, dass ihm nicht klar sei, wie man Steuern hinterziehen könne, ohne Steuerbetrug zu begehen.
Namhafte Steuerhinterziehung ohne Steuerbetrug zu machen, ist mir heute nicht bekannt, wie das jemand durchführen sollte.
Wenn nun also selbst der oberste Bankchef der UBS, eines der weltweit größten Finanzkonzerne, Steuerhinterziehung und Steuerbetrug gleichsetzt, dürfte auch der Bundesrat damit ein Problem haben. Wie soll er dem Volk erklären, dass die Schweizer Unterscheidung nur ein Konstrukt ist und das Bankgeheimnis ein Mittel, daran zu verdienen, wenn doch die Schweizer Position während Jahrzehnten als unverrückbar gegolten hatte? So hieß es unter SP-Bundesrat und Finanzminister Willy Richard zu Beginn der 1980er Jahre, das Bankgeheimnis sei unantastbar wie eine Klosterfrau. Und unter FDP-Bundesrat und Finanzminister Kaspar Fieliger Ende der 1990er Jahre, das Bankgeheimnis sei nicht verhandelbar. Und vor kurzem noch vertrat Bundespräsident Hans-Rudolf Merz die Position:
Den Angreifern auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich allerdings voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Es steht nämlich nicht zur Disposition.
Seit die USA und die EU Zähne zeigen, ist ein dramatischer Gesinnungszerfall im Gang, wie allein die Aussagen des Bundespräsidenten in chronologischer Reihenfolge zeigen. Am 26. Februar:
Das Bankgeheimnis wird jetzt diskutiert im Rahmen unserer Arbeitsgruppe, unseres Ausschusses. Und ob es dann verhandelbar sein wird, das hängt auch von unseren Partnern ab, nach Maßgabe, wie sie es nämlich verhandeln wollen.
Am 13. März:
Der Bundesrat hat heute beschlossen, dass die Schweiz den OECD-Standard bei der Amtshilfe in Steuersachen gemäß Artikel 26 des OECD-Musterabkommens übernehmen will.
Das heißt, der Bundesrat lockert nun das Bankgeheimnis insofern, als er die Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug gegenüber ausländischen Kunden fallen lässt. Weiter leistet er, per Verdacht, Amtshilfe und ist in solchen Fällen bereit, Bankdaten herauszugeben. Es sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als dem Druck nachzugeben, so die Einschätzung des Wirtschaftshistorikers Tobias Straumann.
Man muss einfach sehen, der Druck war wirklich sehr, sehr hoch und das zeigt sich eben auch daran, dass ja nicht nur die Schweiz eingeknickt ist, sondern auch Luxemburg. Luxemburg ist nicht eine direkte Demokratie, die jetzt seit Jahrzehnten dieses Bankgeheimnis verteidigt, sondern ist ein ganz anderes Land, ist relativ klar geführt von Juncker, der sehr genau die internationale Lage einschätzen kann und auch sehr flexibel reagieren kann, wenn er sieht, dass der Wind dreht. Aber die haben sich eigentlich genau gleich verhalten wie die Schweiz. Sie haben gewartet, bis es klar war, dass es nicht mehr geht, und dann haben sie ein Stück weit nachgegeben. Noch klarer wird, dass wenn man Singapur sich anschaut, wenn Singapur hat den Ruf, dass es überhaupt keine Konzession macht, das ist viel sturer als die Schweiz, ist auch viel weniger unter Druck zu setzen von Europa, weil es viel weiter weg liegt. Aber auch Singapur hat offenbar sich bereit erklärt, die OECD-Standards zu übernehmen.
Hat der Bundesrat mit diesem Entscheid also entgegen allen früheren Beteuerungen eine heilige Kuh geschlachtet? Tobias Straumann ist skeptisch.
Das hängt ganz davon ab, wie es jetzt weitergeht. Wenn es dabei bleibt, dass die Schweiz diese OECD-Standards übernimmt, zusammen mit anderen Ländern, Luxemburg, Österreich, Belgien, Singapur, dann würde ich sagen, ist diese heilige Kuh überhaupt nicht geschlachtet. Dann hat man ein kleines Zugeständnis gemacht, das aber meines Erachtens keine großen Konsequenzen haben wird. Denn es ist ja so, dass nun auch bei Steuerhinterziehung immer noch ein gut begründeter Verdacht bestehen muss. Also man muss einen Namen nennen, man muss sagen können, Herr Müller, Metzgermeister, sowieso hat Steuern hinterzogen oder der Vermögenswalter sowieso hat Steuern hinterzogen. Also das ist ein sehr aufwendiges, mühsames Prozedere, was dazu führen wird, dass wahrscheinlich gar nicht viele Amtshilfegesuche gestellt werden. Deshalb glaube ich, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann sind wir immer noch mehr oder weniger in derselben Situation. Es ist einfach sehr schwierig abzuschätzen, ob das schon das Ende ist, dieses Streits. Ich kann mir das nicht ganz vorstellen, und zwar weniger wegen der EU, sondern wegen den Vereinigten Staaten. Ich glaube, da kommt noch mehr.
Auf dem Tisch liegen zwei weitere Forderungen. Die USA wollen die Bankdaten von 40.000 US-amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern, die in der Schweiz Konten besitzen und denen Steuerbetrug unterstellt wird. Und da gibt es auch die Forderung nach einem generellen Informationsaustausch von Bankdaten zuhanden der US-amerikanischen Steuerbehörden. Würde diese Forderung erfüllt, wäre das Schweizer Bankgeheimnis dahin. Kommt ein weiteres innenpolitisches Problem dazu. Sollen Banken inländische Steuerhinterzieher weiterhin decken dürfen, wenn sie andererseits verpflichtet sind, ausländischen Behörden zu helfen, Steuerdelikte aufzudecken? Ja, lautet vorerst die Antwort. Finanzminister und Bundespräsident Hans-Rudolf Merz will nämlich am inländischen Bankgeheimnis festhalten. Zitat vom 18. März dieses Jahres:
Meine Damen und Herren, ich möchte klar zum Ausdruck bringen, unmissverständlich klar, dass das schweizerische Bankgeheimnis für in der Schweiz wohnhafte, ansässige Steuerpflichtige unverändert beibehalten bleibt. Das Bankgeheimnis wird in keiner Art und Weise tangiert.
Der Ton der unmissverständlichen Botschaft lässt vermuten, dass die einseitige Lockerung gegenüber ausländischen Bankkunden nicht unproblematisch ist und noch zu reden geben dürfte. Da könnte auch im Inland, zumindest bei den Linken und vielleicht auch bei den Christlichdemokraten, die moralische Frage aufkommen, ob Vermögende den Staat um Einnahmen bringen dürfen, die ihm eigentlich zustehen und die er, dies nur nebenbei, brauchen könnte, allein schon um die eine oder andere Bank vor einem Niedergang zu retten. Auf der anderen Seite kritisiert die SVP, dass der Bundesrat zu schnell nachgegeben habe und zu früh eingeknickt sei. Tatsächlich sind die Schweiz und Liechtenstein nicht die einzigen Länder, die Steuersünder gewähren lassen. Auch in Deutschland gibt es Geldinstitute, die schnell bereit sind, Bankkunden bei der Steuerhinterziehung zu unterstützen. So haben kürzlich Recherchen des Tagesanzeigers ergeben, dass die Dresdner Bank im Südbadischen alle Register zieht, wenn Schweizer Kunden kommen, die angeben, Schwarzgeld anlegen zu wollen. Das Geldinstitut schlägt in einem solchen Fall vor, neben einem weißen auch ein schwarzes Konto zu führen. Nicht nur Deutschland, auch Großbritannien hilft mit sogenannten Trust-Konstruktionen, die Eigentümerschaft von Vermögen zu verwischen. Tobias Straumann dazu.
Natürlich, klar, es ist sehr stoßend, wenn auf der einen Seite die kleinen Länder nachgeben müssen, auf der anderen Seite aber Großbritannien bisher nicht wirklich klar gemacht hat, wie es gedenkt, sich da zu verhalten und ob es wirklich bereit ist, ebenfalls höhere Standards einzuführen. Und das finde ich außerordentlich stoßend, denn das führt einfach dazu, dass das Geld von der Schweiz, Luxemburg, Österreich und so weiter dann einfach Richtung London und die Kanalinseln geht und dann haben wir eigentlich überhaupt nichts erreicht und auch der deutsche Finanzminister hat dann überhaupt nichts erreicht.
Kann die Schweiz diesbezüglich vom G20-Gipfel in London etwas erwarten?
Ich glaube, wir haben im Moment viel größere Probleme, nämlich die Sanierung der Bankensysteme und die Stützung der Konjunktur und ich glaube, das wird auch an diesem Gipfel so sein, dass das Thema Steuerhinterziehung, das wird natürlich auch da figurieren, aber es ist natürlich von der Prioritätenliste nie vergleichbar mit diesen anderen beiden Themen. Ich meine, es ist absolut dramatisch, was wir im Moment erleben und wir müssen da unbedingt endlich aus dieser Krise kommen und es ist überhaupt noch nicht absehbar, ob sich das amerikanische Bankensystem in nützlicher Zeit stabilisieren kann.
Vor diesem Hintergrund mag die Frage nebensächlich sein, ob die Schweiz auf einer schwarzen Liste der Steueroasen erscheint oder nicht. Trotzdem hat die Rede von einer solchen Liste hierzulande für große Aufregung gesorgt. Bundespräsident und Finanzminister Hans-Rudolf Merz versuchte die Wogen im Gespräch mit dem britischen Premierminister Gordon Brown im Vorfeld des Weltfinanzgipfels zu glätten.
Diese Liste ist am 5. März offensichtlich erstellt worden und zu Handeln der G20, ohne dass wir als Mitglieder der OECD davon Kenntnis hatten und mitwirken konnten. Und das ist politisch und völkerrechtlich nicht akzeptabel. Und das habe ich Herrn Brown in aller Deutlichkeit gesagt.
Ob die Schweiz tatsächlich auf einer solchen schwarzen Liste stand oder hätte zu stehen kommen sollen, ist bis heute nicht klar. Der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück bestritt dies.
Nach meinen Informationen steht die Schweiz da gar nicht drauf. Und ich kenne eine solche Liste bisher auch nicht. Dass eine solche Liste erarbeitet werden könnte, ja, das ist die 7. Kavallerie im Vorjuma, die man auch ausreiten lassen kann. Aber die muss man nicht unbedingt ausreiten. Die Indianer müssen nur wissen, dass es sie gibt.
Die Basler Zeitung hat zwar herausgefunden, dass der deutsche Finanzminister es mit der Geschichte nicht so genau nimmt, dass nämlich die 7. Kavallerie gar nie in Vorjuma stationiert war. Trotzdem hat die Drohgebärde ihre Wirkung nicht verfehlt. So ist der Druck auf das Bankgeheimnis und den Finanzplatz Schweiz auch zu einem diplomatischen Krisenfall geworden. FDP-Nationalrätin Gabi Huber warf dem deutschen Finanzminister Großmachtsgepolter vor und CVP-Nationalrat Thomas Müller unterstellte Steinbrück Nazi-Gehabe.
Er erinnert mich an jene Generation von Deutschen, die vor 60 Jahren mit Ledermantel, Stiefel und Armbinde durch die Gassen gegangen sind.
CVP-Parteipräsident Christoph Darbele sah sich genötigt, sich öffentlich von seinem Nationalrat und Parteikollegen zu distanzieren.
Die CVP distanziert sich von dieser Aussage, aber ich muss sagen, was Peer Steinbrück geboten hat in den letzten Monaten und Wochen, ist absolut nicht haltbar für die Schweiz.
Dass die Wogen hochgehen, ist kein Zufall. Spätestens jetzt hat die Auseinandersetzung über die Rolle des Schweizer Finanzplatzes auch die Innenpolitik erreicht. Die Politik müsse jetzt öffentlich eingestehen, was in Bankenkreisen schon länger klar sei, sagt Tobias Straumann.
Bei der Wirtschaft ist es so, dass man intern schon lange der Meinung ist, dass das Bankgeheimnis in der jetzigen Form so nicht zu halten ist. Deshalb können sie relativ unbeschwert reden, während in der politischen Diskussion ist es ja unmöglich, eine Aufweichung des Bankgeheimnisses ohne Druck von außen zu fordern. Da hat man überhaupt keine Chance. Zum letzten Mal, 1984, war es ja so, dass die SP-Initiative zur Aufhebung des Bankgeheimnisses wurde mit 3/4 Stimmen verworfen. Und das wäre heute wahrscheinlich ähnlich. Also ich sehe da das Problem eher strukturell, also innenpolitisch geht das nicht. Man kann nicht offen über das Thema diskutieren. Es hängen zu viele Arbeitsplätze davon ab.
Dieses Tabu, das Bankgeheimnis wieder auf die politische Agenda zu nehmen, ist jetzt gebrochen. Der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann sieht da gewisse Parallelen zu den 1990er Jahren, als der Schweizer Finanzplatz vom Ausland gezwungen wurde, Nachforschungen zu den nachrichtenlosen Vermögen anzustellen. Auch da hat die Schweiz zunächst die Kritik von außen abprallen lassen. Als damals in den 1990er Jahren der internationale Druck auf die Schweiz unübersehbar wurde, stimmte das Parlament der Bildung einer unabhängigen Historikerkommission zu. Sie sollte herausfinden, wie sich das Land im Zweiten Weltkrieg im Allgemeinen und seine Banken im Besonderen verhalten hatten. Die damalige internationale Kritik habe den Finanzplatz Schweiz schwerer belastet als die gegenwärtige Debatte über das Bankgeheimnis, sagt Tobias Straumann.
Das ist wirklich eine Frage gewesen, die viel stärker an die Identität der Schweiz rührte und an ihr Selbstbild im Zweiten Weltkrieg. Während dieser Krise ist meines Erachtens schlussendlich reine Interessenpolitik, wie viele Privilegien und Wettbewerbsvorteile kann man halten, wie weit muss man nachgeben, wie kann man sich international absprechen, wie kann man das jetzt wieder in Verhandlungen weiterentwickeln und dann möglichst auch damit Zeit zu gewinnen, bis der Druck nachlässt. Also ich glaube, das wird sicher auch ein historisches Ereignis sein, das man noch lange Zeit in Erinnerung behalten wird, aber bisher dünken mich waren die 90er Jahre viel, viel einschneidender als was wir jetzt erleben.
Sowohl die Krise in den 1990er Jahren als auch die aktuelle zeigen aber, dass das Aufbäumen der Schweiz gegenüber internationalen Forderungen weniger Eindruck macht als in früheren Jahrzehnten.
Es ist ja wirklich eine neue Situation eingetreten nach dem Kalten Krieg, dass die Schweiz einfach nicht mehr diese wichtige Rolle für die USA vor allem spielen kann und deshalb verzichtbarer geworden ist. Und da ist ganz klar, muss man auch weniger Rücksicht nehmen. Und es ist eben zeitlich auch sehr auffällig. Es beginnt in den 90er Jahren, eben diese Debatte um die nachrichtenlosen Vermögen, die ist nicht zufällig in den 90er Jahren aufgebrochen. Das passt sehr gut zur veränderten weltpolitischen Situation.
Eine weitere Frage aber, die sich im Umgang mit der jetzigen Krise rund um das Bankgeheimnis stellt, ist, wie demokratisch abgestützt Entscheidungen sein können, die in der Not ergriffen werden. Eine solche Notmaßnahme ist, dass der Bundesrat in ein laufendes Verfahren des Bundesverwaltungsgerichts eingegriffen hat, um den USA jene Bankdaten zu liefern, die sie von 300 mutmaßlichen Steuerbetrügern verlangt haben. Die Landesregierung hat außerdem die UBS mit einer Notmaßnahme, mit einer gigantischen Finanzspritze vor dem Kollaps gerettet, ohne den Entscheid dem Parlament vorzulegen. So ist sie zuvor zusammen mit der Nationalbank der UBS mit 6 Milliarden Franken zu Hilfe geeilt. Sie hat zudem eine Auffanggesellschaft gegründet und die wertlosen UBS-Papiere mit zusätzlich gedrucktem Geld im Wert von 60 Milliarden Franken aufgekauft.
Sie hofft natürlich, dass sie eben diese Papiere zum vereinbarten Wert wieder verkaufen kann, sodass kein Verlust entsteht. Aber kein Mensch weiß, ob das stimmt. Es kann sehr gut sein, dass da sehr große Verluste entstehen. Und das würde dann bedeuten, dass die Schweizerische Nationalbank weniger Gewinne ausschütten kann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Und das würde dazu führen, dass die Kantone weniger Geld bekommen von der Nationalbank. Das würde dann heißen, dass die Steuerbelastung eher steigt.
Es könnte also sein, dass die Investition von 60 Milliarden Franken einmal als Bumerang auf die Steuerzahler zurückkommen wird. Diese aber haben über das Wurfgeschoss nicht entscheiden können. Ein Problem für die Demokratie.
Das ist störend, aber es ist von der Sache her gut begründet.
Es gebe Situationen, sagt der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann, in denen eine Regierung demokratische Schranken über den Haufen werfen müsse.
In einer so schwierigen Situation, wenn Sie das öffentlich über Wochen diskutieren, dann ist natürlich die UBS pleite, bevor man überhaupt das Geld gesprochen hat. Und es gibt da historische Vorbilder, zum Beispiel die Abwertung des Schweizer Frankens 1936 inmitten der Wirtschaftskrise. Das war genauso, dann hat der Bundesrat jahrelang gesagt, wir werden diesen Franken nie abwerten, wir werden gegen alle Stürme daran festhalten, am jetzigen Wechselkurs. Und eines Tages war es dann soweit, dass man abgewertet hat. Und das Parlament konnte das im Prinzip nur noch abnicken. Das passiert vielleicht alle 50, 60 Jahre einmal. Und deshalb, glaube ich, akzeptiert die Bevölkerung auch, dass es passiert. Wenn jetzt sich das häuft, das wäre dann ein Riesenproblem. Dann wären nämlich die Maßnahmen die falschen gewesen. Dann würde die Regierung enorm unter Druck kommen.
Viel einschneidender aber als diese beiden undemokratischen Notmaßnahmen sei, dass große Geldmengen in mehrere Schweizer Großbanken gepumpt werden müssen, damit diese genug flüssige Mittel haben, um den Betrieb überhaupt sicherzustellen.
Also die schweizerische Geldmenge ist ja nicht deswegen jetzt ausgedehnt worden, sondern weil die Liquidität im Banksystem ausgeweitet werden musste. Und das ist eine viel größere Summe. Und das ist dann auch viel schwieriger, diese viel größere Summe wieder aus dem Markt zu nehmen, sobald wieder das Bankensystem funktioniert. Es ist die Stützung der Großbanken. Es ist ja bekannt, dass die Großbanken sehr viel Geld verloren haben von Anlegern, die dann ihr Geld bei der Raiffeisenbank oder bei den Kantonalbanken parkiert haben. Diese Banken, die das Geld bekommen haben, geben dieses Geld nicht mehr zurück in den Wirtschaftskreislauf als Kredite, sondern parkieren es bei ihren Konten bei der Schweizerischen Nationalbank. Das hat ja diese Konten an Rekordhöchststände erreicht. Das heißt, es verschwindet eigentlich dauernd Liquidität aus dem Bankensystem. Und da muss die Nationalbank zusätzlich wieder Geld den Großbanken vor allem zur Verfügung stellen.
Die Nationalbank als Geldmaschine, als Rettungsring, um Banken vor dem Niedergang zu bewahren. Ein Krisenmoment, das ebenfalls noch nicht ausgestanden ist.
Krisenfall Bankgeheimnis. Das war eine Sendung von Sabine Bitter.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.